Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.
Julius, Max, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter den Headlines.
Dem Recherche-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Vor mir sitzt Julius Lukas, seines Zeichens Reporter.
Seines Zeichens.
Ja, bei der Mitteldeutschen Zeitung.
Seines Zeichens. Mhm. Vor mir Max Hunger, auch Reporter bei der Mitteldeutschen Zeitung. Und ja, bevor wir mit unserem Thema starten, wollten wir mal noch was anderes erzählen.
Genau, wir machen heute einen kleinen, wir wollten es Werbeblock nennen, aber das stimmt eigentlich nicht.
Eigentlich
so richtig.
Kein Werbeblock.
Aber ein Anliegen in eigener Sache. Und zwar wollten wir das eigentlich schon zu unserer Weihnachtsfolge mit einbringen, aber die wurde durch die Sonderfolge zum Anschlag von Magdeburg verdrängt und die werden wir wohl auch nicht mehr nachholen, denn Weihnachten ist erst wieder in einem Jahr.
Also wir hatten schon eine komplett fertige Weihnachtsfolge, die wir schon zusammen aufgenommen hatten, aber dann kam ein Tag später, ich glaube am Donnerstag hatten wir aufgenommen, am Freitag war dann der Anschlag in Magdeburg.
Genau, aber wir würden gerne darauf hinweisen, dass es einen MZ-Verein gibt, der heißt Wir Helfen.
Genau.
Und das ist keine Firma oder so, sondern ein gemeinnütziger Verein, der Spenden sammelt. Und vielleicht kannst du mal kurz erzählen, du kennst dich besser aus, Julius.
Genau, ich habe also seit vielen Jahren berichte ich über Wir Helfen, auch über Projekte, die machen. Und im Endeffekt ist der Ansatz zu sagen, wir helfen Kindern hier vor Ort, also in der Region der Mitteldeutschen Zeitung in Sachsen-Anhalt. Und ja, die machen, unterstützen Schulen, wenn die Projekte haben, die unterstützen gemeinnützige Vereine. Der Fokus ist ein bisschen auf benachteiligten Kindern, also vielleicht auch aus sozial schwierigeren Familien, dass man denen Dinge ermöglicht, die sie sonst nicht hätten.
Kurzes Beispiel, nennen wir eins.
Zum Beispiel haben die ein Feriencamp unterstützt, wo ein Kinderheim ins Feriencamp gefahren ist und da ist halt die Finanzierung mitunter schwierig. Und das wird damit gemacht, es werden Spielgeräte angeschafft, das brauche ich jetzt zuletzt in der Schule, die das sonst nicht könnten, weil sie die Eigenmittel nicht haben. Da wurden Spielgeräte angeschafft, damit die Kinder sich einfach in der Pause ein bisschen besser betätigen können.
Genau, und wir würden gerne dazu aufrufen, dass wer möchte und ein bisschen Geld übrig hat, gerne etwas spenden kann an diesen Verein. Ganz wichtig, kein Cent davon kommt irgendwie der Zeitung zugute oder so.
Also die Zeitung macht das sozusagen organisatorisch. Da gibt es bei uns eine Kollegin, Ariane Keller, die das macht. Und alles andere geht alles in die Projekte. Die ganzen Leute, die das entscheiden, sind auch ehrenamtlich da tätig. Also da geht quasi nichts verloren.
Und weil es für einen guten Zweck ist, wollten wir gerne einfach bei uns hier ein bisschen Werbung dafür machen. Weitere Informationen gibt es in den Shownotes, da werden wir einen Link hinpacken. Genau, und dann können wir eigentlich auch zu unserem heutigen Podcast-Thema übergehen. Julius,
ja.
Wann warst du das letzte Mal auf einem Konzert?
Ja, ich muss jetzt gerade eben eigentlich, wir haben ja kurz vorher gesprochen, dass wir das besprechen wollen, aber da muss ich lange überlegen, obwohl es gar nicht so lange her ist. Im September vergangenen Jahres war ich auf einem Ärztekonzert, also die Ärzte, waren in Berlin, Tempelhofer Feld. Sehr, sehr großes Konzert, war ziemlich cool. Und genau, das war mein letztes Konzert.
Ja, bei mir ist, ich bin ja selber Hobbymusiker und
habe zuletzt
mit meiner Metalband ein Konzert gespielt im Winter, aber als Zuschauer war ich das letzte Mal im Spätsommer in Leipzig auf einem ganz kleinen Rock-Konzert, so in so einem Hinterhof.
Also mini klein, das sind quasi die Gegensatzpaare. Ich auf dem riesigen mit Zehntausenden Zuschauern, Zuhörern.
Ich glaube, da waren 40 Leute. Ich glaube, Eintritt war auf Spendenbasis.
Ja. Bei uns nicht so. Die Karte war relativ teuer.
Die Bühne war ein großer Teppich auf dem Boden. Also sehr gut.
Das klingt aber auch nicht schlecht.
Genau, aber man sieht da schon die beiden Pole. Es gibt die großen Konzerte. Was hat das Ticket fürs Ärztekonzert gekostet?
Ich habe es geschenkt bekommen. Ich würde sagen 90.
Ah, noch zweistellig?
Ja.
Okay.
Ja.
Damit, das würde heute so nicht mehr gehen. Also es gibt laut Branchenverbänden gibt es für bekanntere Musikerauftritte keine Konzertkarten mehr für unter 100 Euro.
Das kann ich mir vorstellen.
Und da sind wir auch schon ziemlich beim Thema, denn ich beschäftige mich damit schon seit mehreren Jahren und seit der Corona-Pandemie und wir erinnern uns alle an die Lockdowns, Auftrittsverbot, also es gab keine öffentlichen Veranstaltungen für einen längeren Zeitraum, gab es eine richtige Zäsur in der Konzertbranche.
Genau, also um das nochmal ganz kurz, also es geht so ein bisschen darum, wie geht es der Konzertmusik, Veranstaltungskulturbranche.
Genau, das ist unser Thema.
Genau, den Clubs, den Festivals, den Musikgruppen. Und da hast du ja ein bisschen recherchiert sozusagen, ein bisschen in die Szene reingehört und eben festgestellt, dass da die Pandemie schon irgendwie so eine, wie du sagst, eine Zäsur war und das sich auch nicht so richtig erholt, oder?
Genau, also das wirkt bis heute nach und das muss man ein bisschen differenzieren, nicht auf alle gleich. Also der große Verband der Konzertindustrie hat zuletzt Daten veröffentlicht, wonach es einen Umsatzplus in der ganzen Branche gibt. Das ist seit langem mal wieder, seit Corona war.
Aber
das,
wenn die Karten immer teurer werden, dann ist es ja auch
genau,
logisch,
dass die Umsatz noch war das ein bisschen schwierig, aber es klingt erstmal gut, Umsatzplus, heißt, das ist aber zum großen Teil darauf zurückzuführen, dass einfach alles teurer geworden ist, deswegen mehr Geld bewegt wird. Das heißt nicht, dass überall mehr Geld hängen bleibt. Und vor allem sieht man eine große Kluft zwischen großen Megastars, Taylor Swift, Adele, Touren machen eine Welttournee. Und solche großen Konzerte gehen richtig gut, obwohl die Ticketpreise, ich finde, teilweise absurd teuer sind. Also mehrere hundert Euro sind für einen Konzertabend in einer großen Arena, wo du vermutlich die ganze Zeit auf einen großen Bildschirm guckst, weil die Bühne so weit weg ist, sind inzwischen normal. Gleichzeitig haben es so kleinere Clubs mit Auftritten von kleinen, unbekannteren Künstlern und Acts eher schwer. Also da sehen wir, dass auch in Sachsen-Anhalt es weniger solche Musikabende gibt, weniger Konzertabende. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Also das spreizt sich so auf und das bleibt natürlich nicht ganz ohne Folgen.
Also das ist, habe ich auch, also im Festivalbereich sozusagen hatte ich zuletzt mit jemandem zu tun, der stammt aus Halle, macht aber ein Festival in Brandenburg. Mhm. Und der hat es auch gesagt. Also das Problem war für ihn, dass zum einen zwei Generationen weggebrochen sind, die jetzt in der Corona-Zeit vielleicht zum ersten Mal zu einem Festival gegangen wären. Und dann kennt man das ja bei vielen Leuten, dass einmal ein Festival, dann verstetigt sich das ein bisschen. Also man fährt jedes Jahr wieder hin. Gibt's ja bei Wacken ganz viele, aber auch bei anderen Festivals, die immer wieder
das gleiche Festival. Ich war mit 16 zum ersten Mal auf dem Wacken. Ich glaube, das hat mich sehr geprägt.
Ja, du machst es jetzt vielleicht nicht jedes Jahr, aber du würdest vielleicht auch dann irgendwann mal wieder hinfahren. Aber ich kenne Leute, die machen jedes Jahr Wacken. Das ist quasi fest eingeplant und da geht nichts dran vorbei und da fehlt so ein bisschen so eine Generation. Und dann, woran liegt das noch? Also was?
Ja, also es ist einfach so, dass vieles, alles teurer geworden ist. Inflation, aber vor allem auch Energiepreise und auch Gehälter, also gerade im Showbusiness. Das hat auch mit Corona zu tun. Gab es halt viele Leute, die lange nicht arbeiten konnten. Also ich spreche von sogenannten Roadies, also Leute, die das Equipment hin und her tragen und aufbauen, Lichttechniker, Tontechniker, Security-Leute und so, die konnten halt, weil die Konzertbranche quasi stillgelegt war, während Corona lange nicht arbeiten, haben sich was anderes gesucht. Und wenn man die jetzt zurückholen will, muss man denen ein ordentliches Gehalt bieten, weil die Arbeitsbedingungen natürlich auch kritisch sind. Man arbeitet am Wochenende, abends, dann, wenn andere Leute sich entspannen. Und die haben vielleicht was Attraktiveres gefunden und das macht es auch schwieriger. Das heißt, will ich heute ein Konzert oder ein Festival veranstalten, muss ich viel mehr Geld in die Hand nehmen und das schlägt sich auch auf die Ticketpreise um. Und das heißt natürlich, dass viele Menschen auch sagen, boah, ich gucke vielleicht nur ein, zwei Konzerte im Jahr statt wie früher 10 und dann will ich aber den Star sehen, von dem ich auch die, weiß ich nicht, die CDs, falls man die noch hat oder den ich auf meiner Spotify-Playlist habe und dann gucken die offensichtlich lieber Taylor Swift als fünfmal im Club um die Ecke vorbeizuschauen.
Ja, und ich glaube auch so ein bisschen hat die Generation und hat die Pandemie dazu geführt, dass man auch gemerkt hat, es geht auch irgendwie ohne. Ja. Also man kann
das genau, auch, das erzählen wir auch, haben wir auch viele
Clubbetreiber schon gesagt. Es gab auch diesen Nachholeffekt, also dass viele Tickets erstmal nacheingelöst wurden, die dann während der Pandemie ausgefallen sind, so, also wo auch kein neuer Umsatz erzielt wurde, weil ja 2 Jahre quasi kein Umsatz war. Also da kommen viele Sachen zusammen. Ja, was machen denn die Künstler? Du hast dich ja auch mit einem getroffen.
Genau, unter anderem habe ich mich mit Hardy aus Dessau-Roßlau getroffen.
Was macht der für Musik? Viele
Grüße an der Stelle, der ist, ich glaube, man kann ihn als Ostrock-Sänger bezeichnen.
Sehr gut.
Ja, also er singt über die Vergangenheit.
Aber eigene Lieder, der macht
eigene
nicht,
Lieder,
macht genau. Nicht Pudis und keine Zeit und so.
Also er ist inspiriert davon, aber er macht seine eigene Mucke und genau. Singt so viel über dieses Gefühl, in Ostdeutschland geboren zu sein und dann, was das bedeutet, wenn man die Wende erlebt hat. Und aber auch macht auch lustige Songs und so. Und das ist jemand, der schon seit klein auf eine Musikerkarriere verfolgt und sich wirklich Stück für Stück hocharbeitet, nebenbei jobbt als Party-DJ und hat im Jugendzentrum gearbeitet und so. Und der hat halt auch gesagt, er hat einen echten Internet-Hit. Auf YouTube ein Song, der millionenfach geklickt wurde, dann kam Corona, er wollte viele Konzerte spielen, alle abgesagt. was macht man dann? Und jetzt hat er ein neues Album und versucht sich aufzurappeln, aber man sieht an seiner Geschichte ganz gut, wie mühsam das ist und wie auch so eine Musikerkarriere manchmal funktioniert. Klar werden manchmal Menschen entdeckt, boom, und sind plötzlich ein Star, mehr oder weniger, aber viele arbeiten sich halt auch hoch, spielen auf kleinen Bühnen, auf kleinen Festivals, und das sagen auch so Branchenkenner, dieser natürliche, dieses Ökosystem der Musikbranche droht so ein bisschen auszutrocknen, wenn man das so will, weil einfach junge, aufstrebende Künstler weniger Möglichkeiten haben, heute aufzutreten, weil die Clubs halt sagen, wir haben so hohe Kosten, wir können die Ticketpreise gar nicht so hoch machen,
dass die Leute ja auch gar nicht mehr die Clubs gibt, in denen man das machen kann. Also das
kommt ja auch noch dazu.
Das Clubsterben ist ja durchaus auch vorhanden. Also ich habe neulich mal mit einem Unternehmer, Musik, also im weitesten Sinne Musik, Kulturunternehmer, der jetzt wieder in Dessau lebt, der war vorher in Leipzig, und der hat angefangen mit Partyfotografie. Also es gab ja früher immer in den Anfängen des Internets Leute, die so auf Partys rumgelaufen sind, Fotos von den Leuten dort gemacht haben, und am nächsten Tag konnte man sich dann die auf irgendeiner Website angucken und hat dann gesehen, irgendwie sein eigenes Foto, aber auch das Foto von anderen. Und das war ein Geschäftsmodell, das hat auch sehr lange sehr gut funktioniert. Und der hat dann aber immer wieder auch so sein Geschäft verändert. Der hatte mal zwischendurch eine Zeitung gemacht. Also der ist quasi so mit diesen ganzen Umwälzungen mitgegangen. Und in den Clubs, das würde heute gar nicht mehr so funktionieren, weil es in dem Sinne gar nicht mehr diese Partys gibt. Diese Partyfotografie ist natürlich auch ein bisschen antiquiert jetzt. Das würde heute keiner mehr machen. Jeder hat seine eigenen Handys und so weiter, mit denen er Fotos
machen kann. Aber ich kenne diese Bildergalerien. Ja, wenn man dann war, dann gucken wir am nächsten Tag,
hey, genau, bin ich auch ein Foto. Und über Werbung hat er da natürlich Geld verdient und auch von den Clubs Geld bekommen. So. Also ich glaube, so war das Modell. Also er hat das nicht immer selber gemacht. Er hat dann ganz viele Fotografen, ich glaube wie über 10 am Ende, und hat das so Raum Leipzig-Halle gemacht. Und der macht jetzt zum Beispiel Merchandise für Bands, also für Gebrüder Brett, das ist so eine Techno-Leute sind das, für die macht er das, die sind relativ bekannt. Und da sieht man so ein bisschen den Wandel, ja, von jemand, der so auf diese Clubszene zentriert war, dann eher so Verlag, also mit Musik, einem Musikmagazin oder so ein Stadtleben-Magazin, und jetzt halt zum Merchandise, also das wandelt sich halt.
Ja, Merchandise ist wahrscheinlich was, was auch noch geht, ist auch ein guter Punkt. Wir haben nicht nur dieses Problem, dass so Konzerte zunehmend teurer sind und man die Ticketpreise hochschrauben muss und das nur bei richtig bekannten Stars noch richtig gut funktioniert. Auch überhaupt als Künstler, Musiker, als Band von Musik zu leben, ist viel schwieriger geworden, weil dir im Prinzip diese Einnahmequelle Tonträger im weitesten Sinne, also CDs vor allem, Vinyl ist wieder ein bisschen im Kommen, aber CDs eigentlich als Einnahmequelle tot. Also
ja, das, und Vinyl ist ja auch nur Liebhaber.
Also ich habe mich zum Beispiel auch mit dem Produzenten von Hardy aus Dessau, Roßlau, unterhalten, Alexander Lysjakow. Der ist schon gut im Business, der produziert freiwillig, der hat auch schon mit Nino De Angelo und ein paar bekannten Schlagerleuten gearbeitet und hat also guten Einblick in die Branche. Und der sagt auch, also CD produzieren machen viele noch, ist aber ein Fanprodukt im Prinzip, wo man jetzt keinen Umsatz mitmacht, weil die Produktion relativ aufwendig ist. Ne, mit Booklet und irgendwie ein Cover machen und so. Aber die Leute streamen heute Musik. Das Problem ist nur, also über Spotify, Deezer und ähnliche Plattformen, Apple Music. Und da gibt es natürlich auch, kriegen die Künstler auch Geld für, aber das sind 0,00 noch was Cent Beträge pro Klick. Das heißt, du musst schon richtig, richtig viele Hörer im Netz haben, damit du davon irgendwie einen relevanten Geldbetrag
spürst. Damit einhergeht ja auch das so ein bisschen das Ende oder die Schwächung des Albums. Ja?
Also ja,
heutzutage zählen ja Einzeltitel eben auch in dieser Streaming-Logik viel mehr. Wer hört sich da schon ein Album an? Zumal bei den meisten Diensten, wenn man jetzt nicht das Premium-Abo hat, sozusagen ja sowieso keine Alben gehört werden können, sondern der Algorithmus vorgibt, was du als nächstes hörst. Also Da ändert sich extrem viel. CDs war ja auch typisch ein Album, hast du halt mehrere Lieder von einem Sänger oder einem Musiker gehabt. Und das löst sich halt alles so ein bisschen auf und das macht es für die Künstler nicht leichter.
Genau, das macht es halt schwierig, davon irgendwie ein Einkommen zu generieren, wo Leute sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt voll auf die Musik. Man sieht es an Hardy, der hat sich immer irgendwie noch nebenbei mit Nebenjobs durchschlagen müssen, hat irgendwie sich durchgebissen und verdient auch ein bisschen Geld mit seinen Auftritten, aber vor allem mit Auftritten. Und wenn die nicht mehr so regelmäßig stattfinden können aus den genannten Gründen, ist das ein Problem.
Tja, was machen wir da jetzt?
Naja, vor allem muss man noch eine Dimension dazu sagen, also die Angst ist jetzt, es gibt immer mal wieder Veränderungen, auch in der Musikbranche, dass jetzt aber uns in 10 Jahren vielleicht die Megastars ausgehen.
Wenn und die Rolling Stones dann wirklich nicht mehr auftreten.
Ja, gut, stimmt. Heute trauen sich ja viele sehr alte Menschen noch auf die Bühne.
Durchaus.
Aber dass wenn einfach der Nachwuchs nicht nachkommt, weil der oder weniger neue Stars quasi erscheinen, weil einfach schwieriger ist, Auftrittsmöglichkeiten zu finden und die Chancen, bekannt zu werden, einfach schlechter sind. Das ist so ein bisschen die Befürchtung. Und genau, dann kommen wir zum Punkt, was machen wir da jetzt?
Ja, ganz kurz einzu noch einen Einschub. Was ich natürlich auf der anderen Seite auch sehe, ist, dass natürlich die Möglichkeit, selbst Musik zu machen, mittlerweile so enorm.
Das stimmt. Ich habe auch
groß ist, also mit irgendwelchen, ich will jetzt nicht schon wieder KI sagen, aber mit irgendwelchen Softwareprodukten kann das ja im Prinzip fast schon jeder. Ja.
Ich habe zu meinem letzten Artikel dazu auch eine Leserzuschrift gekriegt, wo mir der Leser geschrieben hat, irgendwie, ich würde ja alles immer nur so schlecht reden. Es stimmt natürlich, das, wo wir reden hier von der konventionellen Musikwirtschaft, das heißt natürlich nicht, dass die Musikszene tot ist. Also ich kenne das ja selber aus meiner eigenen Band-Erfahrung und so. Es ist heute viel einfacher, Musik aufzunehmen, auch mit einer Band. Die letzten Alben haben wir zu Hause eingespielt, dann schickst du die jemanden, der davon Ahnung hat, per Internet und der macht dann schicke Musik draus. Und wenn man elektronische Musik macht, kann das heute jeder am Computer und damit kann man nicht Geld verdienen gleich, aber das ist natürlich toll, weil es diese Laien-Hobby-Musikszene belebt und einfach viele Leute Spaß
daran haben. Ihr macht das ja auch nicht unbedingt zum Geld verdienen.
Nee.
Kann man so klappt, nicht wird auch nicht klappen, oder? Nee. Aber es ist trotzdem tolle Musik.
Genau, ich habe da trotzdem mega Spaß dran. So geht es, glaube ich, vielen Menschen. Ich spreche jetzt hier über die kommerzielle Musikszene, wo Leute versuchen, Geld zu verdienen. Das heißt natürlich nicht, dass die Kultur tot ist. Aber trotzdem, das ist natürlich schön, wenn es die auch gibt. Die
ganz kurz, also, das ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor. Also wir haben das in Sachsen-Anhalt, das Melt-Festival, ein riesengroßes Festival, ich glaube 20.000 Besucher in Ferropolis. Das hat im vergangenen Jahr 2024 erstmal gesagt, wir machen Schluss.
Und das war echt eine Institution in der
Szene. Absolut. Also sowas halt. Und das fehlt dann das ist natürlich auch, also da, wenn das Melt-Festival war, da war
weil wegen gestiegener Kosten und weniger
Tickets. Ja, hatte verschiedene Gründe, aber das waren sicherlich auch welche oder sind auch welche gewesen.
Ja.
Und das natürlich für die Region auch erstmal. Also ich meine, da sind viele Leute gekommen, die viel Geld in die Region gebracht haben. Ja, also das darf man nicht unterschätzen.
Ja.
Also was machen wir jetzt? Wie brauchen wir das noch oder ist es eigentlich egal oder entsteht einfach was Neues? Kultur wandelt sich, Musik wandelt sich. Vielleicht ist es ja auch gar keine negative Entwicklung.
Ja, da das ja aber schon durch Corona und so außergewöhnliche Umstände waren, würde ich schon sagen, dass man das nicht ganz so als ganz normalen Wandel abtun kann. Es gibt so Rufe nach mehr Hilfen vom Staat, also finanzielle Unterstützung für die Jugendmusikszene, dass man irgendwie Räume schafft, wo man mit staatlicher Förderung Auftritte organisieren kann, um diese Schwelle zu überwinden. Ja, ich finde das als Idee nicht so schlecht, ich weiß nicht, was du davon hältst, aber ich glaube, so langfristig stabilisieren wird das die Szene auch nicht.
Also ich habe schon Hoffnung, dass sich da einfach neue Wege finden. Wie man, also ich glaube nicht, dass die Leute grundsätzlich daran das Interesse verloren haben. Vielleicht sind die Darreichungsformen einfach nur andere geworden.
Also das sagen mir auch alle Veranstalter und so. Die Leute haben schon Bock, rauszugehen, abends irgendwie ein Konzert zu besuchen. Sie merken halt nur auch selber, dass ihr Portemonnaie weniger gefüllt ist und überlegen sich dann halt gut, wofür sie das Geld ausgeben. Sind nicht mehr so experimentierfreudig, was Musik
angeht. Ja, man muss es vielleicht auch einfach, und manchmal sind die Änderungen gar nicht so groß, was zum Beispiel jetzt im klassischen Bereich, was ich neulich mal gesehen habe, war solche, da nennen sich Candlelight-Konzerte. Das bedeutet einfach, jemand stellt ganz viele Kerzen, LED-Kerzen in einem schönen Gebäude auf, in einer Kirche, und dann spielt jemand vorne Klavier, bekannte Musik so. Und das funktioniert, glaube ich. Und also da gehen dann Leute hin, weil es halt irgendwie eine andere Form mal ist. So.
Ja.
Also das ist jetzt nicht, der könnte sich da vorne auch einfach hinsetzen und so Klavier spielen, das wäre im Prinzip fast das Gleiche. Aber diese Kerzenlichter in Anführungsstrichen, weil es nur LED-Lichter sind, geben halt nochmal eine andere Atmosphäre, geben nochmal eine andere Darbietungsform.
Finde ich eine innovative Art, irgendwie einen Anreiz
zu schaffen. Ja, vielleicht muss man einfach neue Sachen ausprobieren, die dann vielleicht besser funktionieren. Vielleicht kann das was sein. Was macht denn Hardy eigentlich?
Ne, Hardy
wurschtelt weiter oder?
Naja, ich glaube, also er war jetzt optimistisch, er hat gerade ein neues Album veröffentlicht und will jetzt wieder mehr Shows spielen, das geht ja jetzt auch. Er sagt halt, es ist ein bisschen schleppend, ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, man glaubt es nicht, aber immer noch wegen Corona sind viele Veranstalter einfach überbucht und Locations. Mhm. Und die sagen, wir haben ja noch irgendwie 3 Bands auf der Warteliste, wir schreiben euch damit drauf, könnt ihr spielen, aber vielleicht in 2 Jahren oder so. Okay. Das ist tatsächlich so. Ich glaube halt, im Endeffekt muss das Publikum entscheiden. Wenn das wieder auch kleine Acts, die sie nicht kennen, die sehen wollen, dann müssen sie die Tickets kaufen und dahin gehen. Und wenn sie das nicht tun, reicht die Nachfrage nicht. Und ich habe mir das auch selber vorgenommen, wieder mehr kleinere Konzerte zu besuchen. Ich habe das nämlich noch nie bereut. Also ich war noch nie irgendwo, wo ich die Musiker nicht kannte, habe mir das angeguckt und gedacht, Mist, wäre ich mal nicht hingegangen. Und keine Ahnung, die 10, 20 Euro habe ich dann am Ende, glaube ich, auch noch übrig.
Absolut. Sehr gut. Aber das ist doch mal schön positiv, oder? Wir schreien mal nicht nach dem Staat, der mehr Geld irgendwo hin, sondern wir sagen,
das ist immer einfach Leute, als Journalist, der Staat muss was machen.
Kann er sowieso. Ja. Leute, geht einfach, probiert mal kleine Konzerte aus.
Ich kann,
vielleicht ich mal
werbe Max, dafür auf jeden Fall.
Max Band, wenn es dann mal in 2 Jahren das Konzert wieder gibt. Mhm. Da sagen wir dann Bescheid
früh genug. Wer sich für Bay Area Trash Metal interessiert.
Bay Area Trash Metal,
kommt das vorbei.
Muss man sich mal vorstellen. Dass es das gibt. Ja, nein. Also okay. wer die Metal-Welt verstanden hat, der hat schon viel erreicht im Leben.
Das ist kompliziert. Aber ein Thema für eine andere Folge.
Ja, wir machen mal ausführlich Bay Area Metal. Wie unterscheidet der sich von Death Metal, keine Ahnung was. Gut, also vielen, vielen Dank, Max, für deine Recherche.
Ja, vielen Dank und für unser Gespräch. Und dann hören wir uns mit einem wahrscheinlich ganz anderen Thema zur nächsten Folge.
Ja, und Herzensangelegenheit, spendet für Wir helfen. Da kann man auch ganz, dann kann man noch 5 Euro noch spenden.
Jeder Euro hilft.
Link in den Show. Die meisten sind übrigens Einzelspenden, also so kleine Spenden. Gar nicht so, dass jetzt irgendwie die großen Unternehmen um die Ecke kommen.
Na dann.
Mach das. Also, ciao, ciao.
Tschüssi.
Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.